Hallo Simon, wir haben uns wieder getroffen für die nächste Geschichte. Neue Fallgeschichten aus Aarau.
Hallo Manuel, ja, ich bin gespannt.
Ich bin sehr, sehr gespannt. Ja, wir haben ja jetzt schon länger nicht mehr aufgenommen. Wir nehmen nicht alle Folgen irgendwie wöchentlich oder immer regelmäßig auf. Jetzt haben wir eine Zeit gehabt, wo wir uns nicht mehr so viel gesehen haben. Aber dafür jetzt mit umso mehr Elan wieder dabei.
Und weil ja jetzt eigentlich die dritte Folge ist, bist du an der Reihe.
Genau, ja. Ich würde sagen, ich fange gerade an.
Unbedingt.
Und ich spanne dich wieder auf die Folter, weil ich noch nicht gerade verrate, um was es in meiner Geschichte geht. Du musst es wieder erraten. Wir fangen an mit dem Stadtarchivar von Aarau, der Raul Reichner. Er hat einen Beitrag geschrieben in den Aargauer Neujahrsblätter. In der neuesten Ausgabe, das hast du vielleicht auch schon gesehen, wo er nach Tätigkeiten von Frauen im Ancien Regime sucht.
Sehr interessant. Genau. Also mehr als nur Hausfrau sein zum Beispiel.
Ja, das ist eben noch schwierig, weil im Ancien Regime sind eigentlich fast alle öffentlichen Ämter von Männern besetzt gewesen. Nicht alle, aber besonders die, die in den Quellen vorkommen. Vor allem als handelnde Personen kommen Frauen nicht oft vor in Quellen, so schreibt er sie in dem Beitrag. Aber er findet doch ein paar Berufe. Im 16. Jahrhundert sind Frauen in erster Linie, eben wie du gesagt hast, in Haus und Hof tätig gewesen, also als Mägde, als Wäscherinnen, Näherinnen oder Köchinnen, aber natürlich auch in anderen Berufen, wo aber dann einfach ihre Männer sozusagen in der Öffentlichkeit präsent waren und sie im Hintergrund mitgearbeitet haben. Aber ich wollte auf einen anderen Beruf raus. Der Raul Reichner ist auf einen bestimmten Berufszweig gestossen, der traditionell den Frauen vorbehalten war. Und seit der Reformationszeit hat es in Aarau immer mindestens zwei Frauen gehabt, die in diesem Beruf tätig waren. Ich weiss nicht, weisst du es schon oder hast du schon Ideen, was es könnte sein?
Ich habe keine Ahnung. Ich kann mir jetzt vorstellen, dass vielleicht so irgendwie mit Lampen, Lichtunterhalt in der Nacht, naja, in der Nacht ist schon wieder gefährlich, aber vielleicht so irgendwie Lampen füllen mit Öl, Wachs, was auch immer. Oder irgendeine, ja, also es muss in dem Fall in einem öffentlichen Amt sein, also nicht irgendwie ein Handwerk, was sie machen.
Es ist...
okay, also ich lade dich am besten erzählen. Oder gibst mir noch ein paar...
Noch ein paar
ja, sehr
ich verrate es nicht selber, du musst es herausfinden.
Oh, also,
sagen wir so, du hast jetzt von Handwerk, öffentlich Amtsgerät. Im 18. Jahrhundert eigentlich erst hat sich im Zug von der Aufklärung eine Ausbildung für den Beruf etabliert. Oder beziehungsweise eine universitäre Ausbildung. Und die Aarauerin Katharina Landolt Sommer, von der werden wir noch ein paar Mal hören in dieser Folge, hat 1788 die Absicht gehabt, die Ausbildung in Bern zu absolvieren. Und es hat sich um einen medizinischen Beruf gehandelt.
Ja, dann wird es in irgendeiner Form Krankenpflege, Apotheke, in der Fürsorge, Armenfürsorge, so in diesem Bereich.
Jetzt bist du schon näher. Der Beruf wird heute vor allem im KSA ausgeführt. Es gibt aber auch noch andere Orte, zum Beispiel im Schachenquartier hat es einen Ort, wo laut ihrer Webseite auch immer noch Frauen tätig sind.
Die Hörerinnen und Hörer haben es jetzt nicht gehört, ich habe mir gerade an den Kopf gehängt. ja, Hebammen natürlich.
Genau, es geht heute in dieser Folge um den Berufszweig Hebammen. Und zwar, wie der Raul Reichner in seinem Beitrag fokussiere ich mich auf das Ancien Regime, also auf die Zeit von vor 1800. Und ja, mir geht es darum, den Berufsalltag von einer Hebamme in dieser Zeit zu beleuchten und auch noch die Entwicklung von der Ausbildung, die Hebammen gemacht haben, anzuschauen. Weil ich muss sagen, ich hätte es nicht erwartet, aber es wird doch dort auch noch recht aufschlussreich und auch kompliziert.
Vor allem etwas, was mich jetzt gerade erstaunt, du hast vorher gefallen, dass das ein universitärer Bildungsweg war, wo ja doch noch speziell ist, weil also die Frage von Frauen, dürfen die studieren und an einer Hochschule, hätte ich jetzt eher ins 19. Jahrhundert gesetzt, wo so die erste Frau einen Doktortitel machen durfte, der eigentlich mehr aus dieser Zeit ist. Also ich bin sehr gespannt, was das beinhaltet.
Du sprichst eigentlich schon den Kern des Problems an. Es sind eben, wie du später noch wirst erfahren, dann nicht Frauen gewesen, die an die Universität gegangen sind. Aber wir fangen wohl wie letztes Mal vorne an.
Also, das ist eine Frage, sind ihre Männer studieren und sie haben dann den Beruf ausgeübt, Frauen für da? Was?
Nein, also in einer Ausbildung gibt es ja Leute, die eine Ausbildung in Anspruch nehmen und Leute, die die Ausbildung geben. Und die Leute, die die Ausbildung gegeben haben, die sind an der Universität und nicht die, die sie in Anspruch
nehmen. Aha, also so klassisches Mansplaining, also der Mann, wo der Frauen dann eigentlich ein genuin auf den weiblichen Körper bezogenen Beruf und Tätigkeit erklären.
Mhm.
Könnte man fast sagen.
Also es ist eine These, die in dieser Form ähnlich wird vorkommen. Am besten fange ich einfach mal an und erzähle dir, wie der traditionelle Hebammenberuf eigentlich anfangs frühe Neuzeit, Ende Spots, Mittelalter ausgesehen hat. Dort sind es nämlich immer Frauen gewesen, die Geburtshilfe geleistet haben. Das kann man festmachen, zum Beispiel an der Begriffsgeschichte. Hebamme heisst, oder ist abgeleitet worden vom Wort Hefiandia. Ich hoffe, ich spreche es richtig aus. Das ist ein deutsches Wort aus dem 8. Jahrhundert. Und das Wort heisst die Hebamme. Und zum Beispiel ab dem 13. Jahrhundert hat es im Französischen auch sich das Wort Sage-Femme entwickelt, wo ja auch das Wort Frau drin steckt, wo heisst die kluge oder die weise Frau. Also schon im Wort innen hat man eigentlich können ablesen, dass es sich um Frauen gehandelt hat. Jetzt fragst du dich vielleicht, wieso nur Frauen? Zum einen waren es religiöse Tabus, die eine grosse Rolle gespielt haben. Also die Religion hat Männer grundsätzlich verboten, bei einer Geburt anwesend zu sein. Das war natürlich auch die traditionelle Ansicht, dass wer selber gebären kann, auch am besten für Geburtshilfe geeignet ist. Das ist eine Art nachvollziehbarer Grund, aber auch ein bisschen willkürlich. Im späten Mittelalter und auch durch die frühe Neuzeit sind Hebammen sehr stark im Dienst der Kirche gewesen. Also mindestens seit dem 13. Jahrhundert haben Hebammen müssen vor den kommunalen Geistlichen ein Eid ablegen. Sie haben zum Beispiel müssen dort schwören, dass sie auf magische Mittel verzichten, dass sie Hilfe leisten für arme und reiche Frauen, also dass sie nicht irgendwie dürfen, sich von einer reichen Patrizierfrau überreden lassen, ihr zuerst zu helfen. Und
ich wollte schnell nachfragen dort zwischen die. Eben, weil Hebammen sind ja dann oft so auch unter dem Verdacht von Hexerei gewesen. Eben, du hast gerade gesagt, oder ich hätte jetzt das vermutet, dass so das Unterstellen, Unterkillen eigentlich damit zu tun hat, dass man sie dem magischen oder eben nicht kirchlich sanktionierten Zauber ein bisschen will entziehen. Heisst das dann auch, dass es irgendwie Vorschriften in ihrer Praxis oder Berufspraxis gibt? Wahrscheinlich kommst du dazu.
Ja. Aber also es ist natürlich ein Thema, oder wo ich das gelesen habe, sind bei mir auch gerade Alarmglocken angegangen. Vor allem, weil Hebammen idealerweise auch verheiratete oder verwitwete Frauen gewesen sind in mittlerem oder höherem Alter. Und das ist eigentlich genau das Profil von Menschen, die nachher im 15. und 16. Jahrhundert der Hexerei beschuldigt worden sind. Und natürlich, also nein, nicht natürlich, aber leider sind Hebammen dann gerade in dieser Zeit vermehrt auch der Hexerei beschuldigt wurde. Ob jetzt in Aarau ein Hebamme als Hex beschuldigt worden ist, weiß ich nicht.
Das kann ja Gegenstand von einer späteren Episode mal sein.
Genau.
Die Hexerei in Aarau. Ja. Aber ja, in dem Fall ist das wahrscheinlich so ein bisschen eine Schutzfunktion auch gewesen, dass man Hebammen den Kirchen unterstellt, dass so ein bisschen der Vorwurf weniger kommt.
Der Vorwurf ist auch von den Kirchen ausgekommen, aber der Eid war eine Art eine Schutzfunktion gewesen, ja. Aber gerade im Hexenhammer, wo ja von einem Jesuit geschrieben worden ist, sind die Hebammen eigentlich das Allerschlimmste gewesen. Also die Art von Mensch, die man nicht trauen darf. Es kommt auch ein bisschen darauf an, ob es Hebammen gewesen sind in der Stadt oder auf dem Land. Weil gerade auf dem Land sind Verwendung von natürlichen Heilmitteln sehr gängig gewesen, zum Beispiel zur Schmerzlinderung. Und dort ist man auch so abhängig gewesen von diesen heilkundigen Frauen, dass man sie wirklich auch geachtet hat und nicht auf die Idee gekommen wäre, sie irgendwie zu beschuldigen, dass sie Leute verleumden oder ihnen irgendwie Schaden selber zufügen. Was ich noch zu der Ausbildung sagen will, ist, dass die Hebammen ihre Ausbildung immer auf Praxis und Eigenerfahrung basiert haben. Also es hat in der frühen Neuzeit noch nicht viel so Hebammenschulen oder so gegeben. Die Schülerinnen haben einfach ihre erfahrenen Hebammen-Mentorinnen begleitet auf der Arbeit und haben so eigentlich das Handwerk, wenn ich es mal so nennen will, gelernt. Jetzt im 16. Jahrhundert haben sich städtisch angestellte Hebammen weiterentwickelt, vor allem in den grösseren Städten, in den grösseren deutschen Städten zum Beispiel. Sie haben sich auch von Zunft ähnlich organisieren. Es hat zum Beispiel auch Röte aus Frauen gegeben, die die neuen Hebammen gewählt haben. Die Hebammen haben auch einen festen Lohn bekommen. Sie haben zum Teil sogar Anspruch auf eine Altersversorgung gehabt und haben auch städtische Privilegien genossen. Also beispielsweise, wenn du dir so die Stadt Aarau vorstellst, das war ja eine Stadt und rundum war mal einfach Land und nicht viel los. Und um in die Stadt reinzukommen, haben wir nicht einfach reinlaufen können. Aber die Hebammen haben da zum Beispiel je nachdem dürfen, weil sie haben zum Teil müssen aus der Stadt und wieder in die Stadt rein, weil sie halt gebraucht worden sind, um bei der Geburt von Kindern helfen.
Und wahrscheinlich vor allem zu Tages- und Nachtzeit. Oder? Ich nehme an, in Aarau, also ich kenne mich da jetzt, habe mich da zu wenig angeschaut, da, aber das wird, in der Nacht wird die Stadt geschlossen sein, da wird man nicht einfach rein und raus können.
Genau, gerade in der Nacht war die Hebamme eine der wenigen Personen, die das Privileg hatte, dann auch die Stadt zu verlassen, wieder in die Stadt reinzukommen. Aber es ist natürlich auch mit Pflichten verbunden, weil eine Hebamme hätte dann auch müssen in der Nacht jemandem helfen.
Was vielleicht im Umland in dieser Zeit nicht immer lustig ist, irgendwo außerhalb der Stadt sich aufzuhalten, allein.
Genau, ja. Und speziell ist auch gerade auf dem Land, hat es auch wenig Ärzte und Chirurgen gegeben, was es in der Stadt zum Teil gegeben hat. Und die haben auch schon in der frühen Neuzeit mit Hebammen zusammengearbeitet. Aber auf dem Land hat es zum Teil Hebammen gegeben, die wir eigentlich alles allein haben müssen machen. Also auch bei komplizierten Geburten, chirurgische und komplizierte Eingriffe haben müssen und aber auch können durchführen. Wir kommen jetzt zurück zu der Aarauerin Katharina Landolt-Sommer, die 1788 die Absicht hatte, in die Hebammenschule auf Bern zu gehen. Jetzt habe ich ja gesagt, die Ausbildung hat unter den Hebammen selber stattgefunden. Es hat Gruppen von Frauen, ehrbare Patrizierfrauen zum Beispiel, die die Hebammen gewählt haben. Wieso hat jetzt Katharina Landolt-Sommer plötzlich müssen in eine Hebammenschule gehen und dort auch noch eine Prüfung absolvieren, damit sie den Beruf Hebammen ausüben darf? Ich nehme das gerade vorweg. Es ist eine Entwicklung zwischen der frühen Neuzeit und der Kantonsgründung, die recht ein Einschnitt war für nicht nur den Hebammenberuf, sondern das Medizinalwesen allgemein. Und das war eigentlich die Aufklärung. Die bringt nämlich sehr, sehr starke Veränderungen in diesem Beruf. Ja, seit der Renaissance und vor allem in der Aufklärung haben immer mehr Ärzte, Chirurgen und auch Bader anatomische Studien an toten Körpern vorgenommen. Im 17. Jahrhundert haben die Mediziner auch Ärztekollegien gegründet, also sogenannte Collegia Medica. Ist eine Art wie auch eine Zunftgemeinschaft, einfach von Medizinern, und die haben dann sich austauscht und das kannst du dir sicher gut vorstellen, halt eine Art wie eine Arbeitsverbindung.
Und haben wahrscheinlich auch noch einen Ausbildungsauftrag, ein Stück weit. Also ein Kolleg oder ein Kollegium ist ja oft irgendwie dann von den Jesuiten gegründet, eine Ausbildungsstätte. Oder bezieht sich jetzt das Kollegium, der Kollegiumsbegriff, eigentlich mehr auf die Verbindung und den Austausch?
Also sie haben sicher einen Ausbildungsauftrag gehabt mit der Zeit. Aber der Ausbildungsauftrag ist natürlich entstanden aus dem Austausch und aus der Vernetzung von diesen Männern. Die Gruppierungen haben in erster Linie die Absicht gehabt, Anstrengungen zu unternehmen, um die Mütter- und Säuglingssterblichkeit zu senken. Und durch das ist natürlich auch dann eine Art, oder haben sie sich ihren Auftrag sozusagen auch begründet mit dem, mit dieser Absicht. Es gibt aber auch andere Gründe, wieso als sie zu dem Bildungsauftrag gekommen sind. Und zwar, das ist zum Beispiel die Eva Labouvie, die das recht gründlich erforscht hat. Das ist eine deutsche Historikerin mit Schwerpunkt Geschlechterforschung in der frühen Neuzeit. Sie hat Behauptung aufgestellt, dass die Männer sich eigentlich die Beurteilung vom weiblichen Wissen auch angemasst haben. Sie hat das auch klar können begründen, indem sie geschrieben hat, dass die Männer oft gar keine praktische Erfahrung gehabt haben. Zum Teil nicht einmal ein universitäres Wissen. Also die haben Körperstudien vorgenommen an toten Körpern, aber alles Wissen, zum Beispiel gerade zum Hebammenberuf, haben sie aus antiken Büchern sich angeeignet, aus Überlieferungen von früheren Ärzten, die aber selber auch kein praktisches Wissen gehabt haben. Aber durch das, dass sie eben die Ärztekollegin gegründet haben, haben sie auch die Legitimation sozusagen erbringen, um zu sagen, hey Regierung, ihr müsst auf uns hören, wir wollen den Beruf jetzt zu einer universitären Wissenschaft aufziehen und auch eine Ausbildung dazu anbieten.
Also so ein bisschen Männerclub, wo sich alle gegenseitig bestärken und durch das dann eigentlich, weil alle, die das Gefühl haben, sie haben etwas zu sagen, dazu dort dabei sind und dann so ein bisschen als Interessensverband so können auftreten.
Mhm. Ich habe auch so ein bisschen das Bild gehabt vor den Augen, wo ich gerade zum Beispiel den Artikel von der Eva Labouvie gelesen habe. Ich glaube aber nicht, dass es ihre Absicht war, dass man so eine stereotypes Bild hat von diesen Ärztekollegien. Aber es scheint doch schon recht anmassend, wenn man das so liest. Also eben, dass die Männer vor allem Bücher gelesen haben und denen Hebammen vorgeschrieben haben, dass sie die Bücher zuerst lesen müssen, bevor sie ihren Beruf ausüben können. Das ist aber so ein bisschen die eine Seite der Medaille. Die andere Seite war schon auch, dass die Mutter- und die Säuglingssterblichkeit relativ hoch war und dass es sicher im ganzen Medizinalwesen durch die Aufklärung auch Verbesserungen gegeben hat. Am besten tun wir das am Fall von der Schweiz oder wir können es auch gerade am Fall von der Katharina Landolt-Sommer ein bisschen genauer anschauen. Vielleicht verstehen wir dann auch besser, ob das jetzt einfach eine Bevormundung von Männern war, die keine Ahnung hatten, ob es eine Verbesserung des Medizinalwesens war oder ob es vielleicht etwas Drittes war, das vielleicht etwas mit beiden zu tun hat.
Ich gehe jetzt mal davon aus, dass wenn das wir ja uns Mühe geben, seriös zu arbeiten, dass wir die Begrifflichkeiten und Stereotypen mehr brauchen, um ein bisschen das Bild zu schärfen und als Arbeitsthesen und nicht, weil wir deren Überzeugung sind.
Ja, es ist halt immer schwierig, wenn man so zwei kontroverse Thesen gegeneinander aufspielt, kommt man halt meistens so in ein Hin und Her rein und in der Geschichte ist es halt nie entweder das eine oder das andere gewesen. Aber eben darum schauen wir uns das jetzt auch ein bisschen genauer an. Im 18. Jahrhundert ist Geburtshilfe zu einer universitären medizinischen Wissenschaft erhoben worden. Also dann, wo Katharina Landolt-Sommer auch gelebt hat. Und der Chirurg Johann Georg Röderer, vorher noch nie etwas von dem gehört, aber er war der erste Vorsitzende gewesen, von einem universitären Lehrstuhl in Deutschland, also in Göttingen genauer gesagt. Und er war der Meinung, es bräuchte für die Geburt oder für die Geburtshilfe einen gelehrten, mathematisch-philosophisch denkenden Mann. Also da spielt schon die Idee, die sich schon sehr stark in der Aufklärung etabliert hat, durch, dass Männer dazu berufen sind, Wissenschaft zu betätigen und auch durch das eigentlich die ganze Gesellschaft zu verbessern. Jetzt, wie war es in der Schweiz? Wir kommen jetzt immer ein bisschen näher auf Aarau. Der Jean-André Venel, ich hoffe, dass ich seinen Namen richtig ausgesprochen habe, war ein Schweizer Arzt und der hat die Idee in die Schweiz gebracht und hat die erste Hebammenschule in Yverdon 1778 gegründet. Also kurz bevor Katharina die Schule in Bern besucht hat. Weil Bern hat das natürlich mitbekommen und im 18. Jahrhundert war ja Bern immer noch eine eigenständige Regierung gewesen. 1781 hat Bern veranlasst, eine eigene Hebammenschule zu errichten. Und dort ist eben Katharina Landl-Sommer dann her, oder sie wollte dort hin. 1803 war ja dann die Gründung des Kanton Aargau gewesen. Und der Kanton Aargau hat auch einen Sanitätsrat gegründet. Und dieser Sanitätsrat hat dann auch aus Chirurgen und Ärzten und angesehenen Medizinern bestanden. Und der hat nicht nur die Berner Hebammenschule wollen, sondern auch eine im Kanton Aargau.
Ach ja.
Genau. Es hat dann die Zofingen eine gegeben. Kurze Zeit hat man sich dann überlegt, ob man das Königsfelde noch eine machen soll, wo auch schon ein Heilanstall war. Wir bleiben jetzt noch beim Anfang der Kantonsgründung. Der Mediziner Johann Heinrich Mutziger-Hürner, das muss sehr ein angesehener Mediziner gewesen sein, übrigens, weil er hat nicht einmal müssen ein Examen absolvieren, um in den Sanitätsrat zu kommen. Also er war schon so bekannt gewesen und so, hat so ein Charisma schon gehabt, dass er gar nicht mehr hat sich müssen unter Beweis stellen.
Ist der Aargauer gewesen oder von Bern oder zugewandert?
Das weiss ich ehrlich gesagt gar nicht. Ich weiss nur, dass er einfach im Sanitätsrat war, im neuen Kanton. Also ich nehme an, dass er schon ab und zu mal zu Aarau war. Aarau hat ja bei der Kantonsgründung auch eine wichtige Rolle gespielt. Auf jeden Fall, der Johann Heinrich Schmutziger-Hürner hat dann auch ein Lehrbuch verfasst für Hebammen. Das Lehrbuch war für die Ausbildung. Und er schreibt dort auch, wie Hebamme muss sein. Ich möchte jetzt schnell ein paar Textzeile vorlesen aus dem Lehrbuch. Also eben, das sind jetzt etwa 20 Jahre nachdem Katharina Landl-Sommer an die Hebammenschule gegangen ist. Also sie ist noch nie in den Genuss von dem Buch gekommen. In dem Buch steht zum Beispiel die Hebamme, sie muss mitleidig, vorsichtig, achtsam, gefasst und verschwiegen, der Trunkenheit, dem Leichtsinn, der Frechheit oder Zaghaftigkeit und dem Aberglauben nicht ergeben sein. Also steht schon mal recht genau, wie ein Hebamme von ihrem Wesen her muss sein. Es geht aber noch weiter. Er schreibt auch, so muss sie einen gesunden, nicht verunstalteten Körper, besonders aber eine kleine Hand und in ihren Fingern ein feines Gefühl besitzen. Sie muss nicht zu alt sein, ihren Körper reinlich halten, so wenig als möglich durch harte Arbeit ihre Hände rau, unbiegsam machen und das Gefühl ihrer Finger abstumpfen.
Weißt du, an was mich das erinnert? Also nein. Nicht, dass ich das irgendwie ein Gebiet wäre, wo ich mich gut auskenne, aber es tönt so ein bisschen wie so damals, wie hat die ideale Frau zu sein. So stelle ich mir das vor, dass man das so damals erwartet hat, dass also so ein bisschen die Wegleitung zu, wenn du dir eine Frau aussuchst, Manuel, so sollte sie sein. Und ja, also, dass das jetzt für Hebammen so ist, ja, ist so. Mhm. Aber ich könnte mir jetzt vorstellen, da könntest du jetzt wahrscheinlich für Sachen, die Frauen betreffen, ist das in vielen Fällen das Idealbild.
Mhm. Ich habe das Bild auch gehabt, als ich diese Ziele gelesen habe. Und ich habe dann versucht, wie das Bild irgendwie auch ein bisschen zu hinterfragen. Was mir aber vor allem aufgefallen ist, ist, dass die Fähigkeiten von einer Hebamme auf in Anführungszeichen einfache, nicht chirurgische Tätigkeiten ausgerichtet sind. Wie gesagt, früher haben die Hebammen durchaus auch mit Werkzeugen gearbeitet. Sie haben auch komplizierte Eingriffe übernommen. Und das war sicher nicht die Absicht von diesem Lehrbuch. Also es war klar ein Aufgabenbereichstrennung vom Hebammenberuf und vom chirurgischen Beruf. Also sicher beruflich hat es die klare Geschlechtertrennung dort gegeben. Und was auch noch ist, was mir aufgefallen ist, ist, dass wie ein Hebamme muss sein, wird klar von der Obrigkeit vorgegeben. Oder eben vom Medizinalwesen oder von Fachmännern vom Medizinalwesen, die das vorgeschrieben und geregelt haben. Und auch der Körper spielt dort eine Rolle. Also wie der Körper muss sein, wird vorgeschrieben. Es spielt eigentlich da nicht einmal nur eine Rolle, ob das jetzt von Männern vorgeschrieben wird, aber es wird auf jeden Fall von einer höheren Stelle vorgeschrieben. Das heisst, der Hebammenberuf verliert klar da auch Autonomie. Die Eva Labovi hat übrigens in ihrem Artikel auch davon geschrieben, dass es in der Aufklärung kein Zufall gewesen sei, dass die Ärztekollegien den weiblichen Körper sehr stark untersucht haben und gerade auch die weibliche Genitalien untersucht haben, wo sicherlich im Grossen und Ganzen auch um die Kontrolle vom weiblichen Körper gegangen ist. Aber eben jetzt bei diesen Textstellen ist vor allem die Kontrolle von oben und die Trennung von Hebammen und chirurgischen Eingriffen, die mir da besonders aufgefallen sind. Das heisst, als Katharina Landolt-Sommer aus Aarau an der Hebammenschule auf Bern ist, hat sie sehr wahrscheinlich ähnliche Lehrbücher in die Hand bekommen, wo sie gelernt hat, wie man eine unkomplizierte Geburt durchführt. Sobald sie einen chirurgischen Eingriff gebraucht hat, hat sie müssen einen Arzt holen. Ja, eben, und im 19. Jahrhundert ist dann der Beruf noch weiter professionalisiert worden. Es ist eine neue Heil- und Krankenanstalt in Aarau entstanden, die später dann auch das KSA gebildet hat. Und zu dem ersten Bau übrigens hat auch eine Hebamme- und Gebäranstalt gehört. Dort hat auch die Ausbildung stattgefunden, denn das ist alles zentralisiert worden. Und ja, wegen Platz- und Geldmangel ist die Hebammen- und Gebäranstalt dann wieder verleiht worden. Aber wie wir ja heute wissen, es gibt im KSA eine Frauenklinik, es gibt aber auch Hebammenhäuser sonst in Aarau. Auf jeden Fall, Katharina Landolt-Sommer hat zu einer Zeit gelebt, wo genau der Umbruch stattgefunden hat von Hebammen, die ein autonom organisierter Berufsstand war, wo eine allumfassende Geburtshilfe geleistet hat.
Und sich aus Erfahrungswissen gespissen hat.
Genau. Genau, und all das hat sich eben zu dieser Professionalisierung und zu dieser Berufstrennung dann entwickelt. Was man vielleicht noch mal anfügen ist, wenn jetzt zum Beispiel Katharina Landolt-Sommer nicht in Aarau aufgewachsen wäre, sondern im Fricktal, also auf dem Land, an einem Ort, wo nicht unter bernischer, sondern unter habsburgischer Herrschaft war, dort hat es ziemlich anders ausgesehen. Nicht unbedingt nur der Hebammenberuf selber, sondern gerade auch die Ausbildung. Also auch in Wien hat es die Bestrebungen gegeben, dass man den Hebammenberuf professionalisiert, aber bis die von Wien ins Fricktal gekommen sind, ist es natürlich ein weiter Weg und die Kontrolle hätte auch nicht so stark durchgesetzt werden können. Und wie ich am Anfang schon gesagt habe, wenn du keine Chirurgen und nur wenige Hebammen im Dorf hast, dann bist du angewiesen auf die Hebammen und es kommt nicht jemand auf die Idee, dann dich an eine Schule zu schicken, die auch noch viel kostet, wo doch du im Wissen bist, dass die Hebamme jetzt über all die Jahre den Leuten hat müssen und können helfen bei der Geburtshilfe. Also da kann man auch eine recht klare Unterscheidung machen zwischen Stadt und Land. Auch auf dem Land hat sich dann verändert. Es ist einfach etwa 100 Jahre länger gegangen, bis die Professionalisierung dann auch dort zustande gekommen ist. Ja, und eben zu dieser Gegenüberstellung von Männern, die sich das Privileg rausgenommen haben, und den Hebammenberuf sozusagen unterwandert haben oder mit einer Ausbildung anfangen haben zu regeln.
Das ist etwas, was ich jetzt gerade noch genau ansprechen wollte. Ich meine, für die Geschlechterforschung sind ja diese Themen sehr wichtig oder auch das irgendwie aufzuzeigen, eben wie, dass das natürlich auch Machtverhältnisse sind, die bestehen, oder Männer, also zwischen den Geschlechtern, wo natürlich auch Männer bei dieser Professionalisierung in der Tendenz nachher nicht einfach die sind, die das nur geregelt haben in der Mehrheit, sondern auch die nachher in dem Sinn Machtpositionen gehabt haben als Chirurgen, während Hebammen, eben wie du sie eben geschildert hast, eigentlich die waren mit der einfacheren, in Anführungszeichen, Aufgabe, mit den kleinen Eingriffen. Und auf die andere Seite eben sieht man, ich meine, die Professionalisierung ist natürlich ein wichtiger Beitrag. Also ich glaube, das hat einfach die beiden Aspekte, dass natürlich dort auch Rollenbilder geformt werden, die dann so im 19. Jahrhundert sicher sich noch mehr verfestigen, aber gleichzeitig natürlich auch der Medizin einen Schub gegeben hat, wo man natürlich das eine kann kritisieren, auf die andere Seite muss man natürlich auch sagen, das sind wichtige Fortschritte.
Mhm. Ich glaube, bei vielen oder bei diesen Beiträgen, die wir jetzt gehört haben, ist schon sehr wichtig, dass man die Aufklärung an sich auch in dem Licht sieht, dass es viel um Machtpositionen gegangen ist und nicht nur einfach um die Verbesserung der Gesellschaft oder beispielsweise um die Erhöhung der Lebenserwartung und so weiter, sondern dort sind auch Machtungleichgewichte, die auch schon vorher da gewesen sind, haben dort eine Rolle gespielt. Die Hebammen haben sich aber nicht einfach auch nur untergeordnet. Es gibt in dem Sinn keine klar gegenüberstellten Gegensätze von männlichen und weiblichen Tätigkeitsfeldern. Die Zusammenarbeit zwischen Männern und Frauen haben im Mittelalter, wie auch in der frühen Neuzeit und dann während der Aufklärung, hat die immer stattgefunden. Zum Beispiel haben die Frauen auch in der Herausbildung von Kinderspitälern eine wichtige Rolle gespielt, sind auch bei der Errichtung von Geburtskliniken involviert gewesen. Und wie gesagt, Mediziner und Ärzte sind auch schon in der frühen Neuzeit bei Geburtshilfe involviert gewesen, je nachdem.
Ich glaube auch, also es ist wichtig, dass wir irgendwie festhalten, das ist nicht einfach eine teleologische, zielgerichtete Entwicklung von Ungleichheit zu heute haben wir Gleichberechtigung und das ist der Endzustand, sondern es hat immer wieder Phasen gegeben von sehr gleichwertigen Formen und auch sehr raum- und zeitabhängig zu Zeiten von grosser Ungleichheit. Eben, wir haben ja beim Ecklin, habe ich das ja, glaube ich, angesprochen gehabt, wo sein Vater gestorben ist. Seine Mutter hat dann sehr wahrscheinlich die Apotheke allein weitergeführt. Also eben, in dem Sinne eine Frau in einer grossen Verantwortungsposition.
Genau. Das Problem, das ich am Anfang angesprochen habe, ist sicher auch da, dass es die Quellenlage einfach den Männern vor allem eine sehr grosse Stimme gibt und den Frauen eine sehr kleine. Was mit der Katharina Landolt Sommer passiert ist, weiss ich nicht. Vielleicht gibt es im Archiv noch irgendwelche Stellen, wo drin steht, ob sie tatsächlich an die Hebammenschule zu Bern gegangen ist, ob sie den Beruf dann auch können ausüben konnte, so wie sie sich vorgestellt hat. Aber ja, ich denke, vielleicht kann der Raul Richner dort noch ein bisschen weiter recherchieren und natürlich können auch alle anderen ZuhörerInnen uns noch Feedback geben, falls sie noch mehr wissen, auch Korrekturen oder Verbesserungen zum Thema Hebammen, zum Hebammenberuf in der frühen Neuzeit im Ancien-Regime.
Ja, sehr schön. Ja, gutes Schlusswort. Eben, ich habe das noch schön gefunden mit den Quellen, eben, wo man so ein bisschen die Begrenztheit sieht von dem, was wir machen, aber vielleicht jetzt auch so die Perspektiven gesehen hat, eben Geschlechterforschung, die in den letzten Jahrzehnten in einer neuen Perspektive auf Geschichte ist und eben alles, was jetzt noch offen ist, wo die Katharina Landolt Sommer, was es dort eigentlich noch gibt oder was noch interessant wäre. Und vielleicht findet sich irgendwo noch Fetzeli von ihr, wo man etwas über sie in Erfahrung bringen kann.
Ja, dann würde ich sagen, wir schliessen die Folge. Tschüss. Und sehen uns das nächste Mal.
Tschüss, Manuel. Danke. Ciao, Simon.